Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Magazinsendung. Möglicherweise haben wir ja den ersten Donnerstag des Monats. Möglicherweise auch kurz nach neun. Man weiß es nicht, aber wir hoffen es. Unsere Magazinsendung verdient diesen Monat ihren Namen wirklich wieder. Unsere Themen heute sind der Antikriegstag vom September, was mit dem Antifa-Camp war, einige Berichte darüber. Dann eine Demonstration, die mal nichts mit Nazis zu tun hat. Ein Loblied auf die Arge, hört, hört. Und natürlich ein Brennnesselrezept.
Wenn es nach der rot-grünen Koalition geht, soll ja bald auch in Nordrhein-Westfalen noch den letzten bestehenden Raucherkneipen der GAR ausgemacht werden. Als Begründung hierfür soll mal wieder der sogenannte Nichtraucherschutz herhalten. Dieser ist sicher angebracht an Orten, wo Menschen sich aufhalten müssen, zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, aber auch in sämtlichen Kneipen. Dies sehen viele Menschen ganz anders. Darum hatte ein Dortmunder Gastwirt Ende September zu einer Demo auf den Friedensplatz gerufen. Über eins waren die hier anwesenden Raucher und interessierten Nichtraucher sich einig. Rauchverbot ist Kneipentod. Denn durch ein totales Rauchverbot in allen Gastronomiebetrieben wird nicht nur ein erheblicher Teil der Gesellschaft maßgeblich benachteiligt und ausgegrenzt, sondern es kommt für Inhaber und Beschäftigte auch zu enormen wirtschaftlichen und sozialen Nachteilen. Belegt wurde dies durch einige Zahlen. Am 1. Januar 2012 wurde im Saarland ein Komplettrauchverbot in der Gastronomie verhängt. Hierdurch gingen die Umsätze in den Gaststätten derart rapide zurück, dass laut einer Untersuchung der Bitburger Gruppe schon in den ersten 100 Tagen nach Inkrafttreten dieser Regelung 25% der durch sie belieferten Kneipen geschlossen wurden. Ähnlich ist es in Bayern. Eine erstmals durchgeführte repräsentative Stichprobe in der bayerischen Gastronomie ein Jahr nach dem totalen Rauchverbot weist aus, dass mindestens 30% weniger Umsatz, durchschnittlich 30% weniger Gäste und dadurch bedingt große Verluste von Arbeitsplätzen in der Kleingastronomie die Folge sind. Der Nichtraucherschutz griff hier nicht nur ins Leere, denn eine Kompensation durch neue, nicht rauchende Gäste fand nicht statt. Es wurden ausschließlich die Existenzbedingungen von meist kleinen Kneipen deutlich verschlechtert und der Unmut von frierenden Rauchern und lärmbelästigten Anwohnern gefördert. Ein Dortmunder Beispiel hierfür ist die Kunst- und Kulturkneipe Subrosa in der Nordstadt. Seitdem hier drin nicht mehr geraucht werden darf, trafen sich die Raucher eben vor dem Lokal. Dies führte aber zu immer mehr Beschwerden bei den Anwohnern. Auf der Demo brachte ein Gastwirt es auf den Punkt. Auf seinem Plakat stand: Kneipenkultur lebt mit dem Raucher. Der Raucher ist der Rauchverbraucher. Noch deutlicher wurden andere Teilnehmer. Zwangsbeglückt vom Gesundheitstaliban, kümmert euch um echte Probleme, war auf einem weiteren Plakat zu lesen. Auch kam der Vorschlag, den Autoverkehr komplett zu verbieten. Denn hier treffen dieselben Kriterien zu, die dem Rauchen nachgesagt werden. Auch durch Autoverkehr entstehen immer wieder massive Schäden bei Beteiligten und Unbeteiligten. Niemand käme allerdings deshalb auf die Idee, diesen Gedanken auch umzusetzen. Also, lasst die aktuelle Regelung bestehen, denn sie wird allen gerecht. Circa 70% aller Lokale sind inzwischen rauchfrei, sodass niemand mehr gezwungen ist, sich unerwünschtem Qualm auszusetzen. Aber auch Raucher haben ein Recht auf ihre Sozialräume. Denn warum geht Mensch in die Kneipe? Um Kontakt zu anderen zu haben. Denn Bier oder anderes könnte man ja schließlich auch alleine zu Hause trinken. Und das Ganze dann auch noch viel billiger. Aber wer will das schon immer? Und wenn alle Kneipen geschlossen werden, haben auch die Nichtraucher keinen Spaß mehr. Denn ihre rauchenden Freunde werden sie kaum noch irgendwo antreffen.
Heute wieder mal ein Besuch im Studio. Heute ist Liane hier, sie ist selbstständig und ganz ungewöhnlich, wir haben dieses Mal mal was Positives vom Jobcenter zu berichten. Dazu müssen wir aber auch sagen, Liane berichtet jetzt aus der Arbeitgeberinnenperspektive Und da sieht das ja dann manchmal anders aus, als wenn man da einfach nur Geld für den Lebensunterhalt beantragen muss. Ja, Liane, du hattest also die Idee, dass du Unterstützung gebrauchen könntest bei deiner Tätigkeit und bist dann zum Jobcenter hingegangen und hast gefragt, ob die das fördern können.
Ja, ich hatte da schon jemanden, die dann auch schwerbehindert war. Das ist in dem Fall nämlich dann eine der Voraussetzungen zur Förderfähigkeit gewesen.
Aha, das hört sich nach einer Menge Papierkrieg an. Ich meine, ich weiß, es ist sowieso eine Menge Papierkrieg, wenn man jemanden einstellen möchte. Und wenn man das über das Jobcenter fördern lassen will und dann noch jemand Schwerbehindertes einstellt, ist es wahrscheinlich mindestens dreimal so viel Papierkrieg.
Nein. Sonst, das war glücklicherweise nicht der Fall. Nee, also das waren letztendlich zwei Bögen, die auszufüllen waren. Das dann natürlich dann für mich als Arbeitgebende, das bedeutet, dass ich Ganze mit den entsprechenden Versicherungsleistungen und Steuerabführungen, dass ich das dann natürlich machen muss. Und besser, man hat einen Steuerberater. Das war natürlich das, was es an Papierkram dann nach sich gezogen hat. Aber dass dann die Person dann letztendlich durch die Arge dann zu mir kommen konnte, das Beschäftigungsverhältnis damit beginnen konnte, das waren zwei Bögen, die auszufüllen waren.
Das ist ja überschaubar noch. Und das hat dann auch relativ zügig geklappt?
Das hat sehr zügig geklappt. Das Ganze hat ein bestimmtes Ziel, nämlich dass dann nach diesen drei Monaten man sich soweit kennengelernt hat, inwiefern die Arbeit, die dann in dem Fall bei mir einfällt, dann auch von der Person zu erledigen ist mit der Behinderung beziehungsweise dann auch mit den Defiziten, weil es ist natürlich dann schon auch so, dass man vielleicht unter Umständen jemanden bekommt, der aus einem ganz anderen beruflichen Hintergrund dahinter
das
stammt.
Das ist aber immer, denke ich, so, wenn man irgendwie Leute mit dazu nimmt und denen Arbeit abgeben will, dann hat man erstmal Arbeit, den Leuten all das zu erklären, was zu tun ist, mehr oder weniger viel.
Ja. Und das ist eine gute Sache, denn erstens hat man dadurch die Möglichkeit, dann tatsächlich vielleicht mal jemanden für seinen Betrieb zu finden, wo man sich kennenlernen kann. Und zwar so, dass dann schon das Ganze auf einem fairen Verhältnis beruht. Also, dass die Person dann auch entsprechendes gutes Geld schon bekommt, weil es wird ja bezahlt zu 100%. Und wenn man dann zusammenpasst, dann könnte das noch weitergehen. Auf jeden Fall das erste Jahr wird dann 70% von Arbeitsamt gefördert und im zweiten Jahr wären es dann, glaube ich, 60%. Auf jeden Fall ist es noch eine längere Zeit, dass man dann anteilig zumindest gefördert wird. Und es wäre auch noch, das dann allerdings wieder verbunden mit jede Menge Papierkram, möglich, den Arbeitsplatz dann entsprechend der Behinderung dieser Person dann auch mit dem gesamten Equipment, mit Möbeln wie Stuhl, Tisch, alles behindertengerecht, Computer, Drucker, also was dann sonst alles an Technik noch fehlen würde, weil man ja bisher vielleicht auch keine Mitarbeit hatte. Das könnte man auch alles noch bis zu einer bestimmten Summe von dem Jobcenter sich an Kosten wieder zurückholen.
Also die machen da ja offenbar eine Menge Geld locker, um Behinderte oder wie auch immer man nur sagen will, wieder in Arbeit zu bringen oder denen irgendwie eine Arbeitsstelle zu ermöglichen. Bei dir hat das jetzt aber nicht geklappt. Du hast deine Mitarbeiterin dann nicht behalten. Also es passte nicht. Es war ja von vornherein klar, es sollte ein Versuch sein, dann nach drei Monaten beendet war. Und das war dann auch problemlos möglich, weil man hört ja auch vom Arbeitsamt irgendwie Beschäftigungsförderungsmaßnahmen, wo man dann auch Zuschüsse kriegt für die Arbeitnehmer, aber dann die Leute auch eine gewisse Zeit weiter beschäftigen muss. Das ist in diesem Fall nicht so. Und ja, und als Fazit, also würdest du schon sagen, ist eine lohnende Sache?
Ja, man sollte sich nicht scheuen, nachzufragen, inwiefern aus welchem beruflichen Feld vielleicht jemand da ist, der dann auch zu dem, was an Arbeiten anfallen, ob da jemand ist, der dann auch mehr zu einem passt.
Also es lohnt sich auf alle Fälle irgendwie für Leute, die jetzt selbstständig, freiberuflich tätig sind und ein bisschen Arbeit abgeben wollen. Macht es auf alle Fälle Sinn, da beim Jobcenter mal vorbeizugehen und zu fragen, ob es da Möglichkeiten gibt? Und wirst du das nochmal versuchen? Nochmal jemand anderes suchen? Oder reicht das jetzt erstmal?
Würde ich machen. Dann würde ich ein bisschen was mehr im Gespräch versuchen herauszufinden, inwiefern gewisse Voraussetzungen tatsächlich schon da sind.
Und weiterhin viel Erfolg. Oder haben wir was vergessen?
Vielleicht, wer denn dann sich weiter informieren möchte, dann ist die entsprechende Stelle der Integrationsfachdienst in Dortmund.
Ah ja, und das wird dann auch auf unserer Webseite wie gewohnt nachzulesen sein.
Vielen Dank. Ja. Let us be truthful,
surrender our pride. Es herbstet sehr, Deshalb unser heutiges Brennnesselrezept, Brennnesselwein. Sie benötigen dazu 2 Kilo Brennnesselspitzen, 4 Zitronen, 1 Kilo Zucker, 30 Gramm gereinigten Weinstein, 10 Liter Wasser, 1 Teelöffel Hefe und Ingwer. Die Nesseln und die Zitronen 20 Minuten im Wasser kochen, die Flüssigkeit abgießen, den Trester auspressen und Weinstein und Zucker hinzufügen. Nach dem Abkühlen die Hefe in der Flüssigkeit auflösen und 3 Tage lang an einem warmen Platz gären lassen. Dann den Wein für einige Tage an einem kühleren Platz bringen, damit er sich setzt, ehe er in Flaschen mit Schraubverschluss gefüllt wird. Nach einer weiteren Woche kann er schon getrunken werden. Guten Appetit! So she wakes up in time to break down. She left a note up on the dresser and she's right on time. You don't know anything, right or wrong.
In diesem Jahr fand die rechte Demonstration zum Antikriegstag in Dortmund nicht statt. Nach mehreren Jahren wurde Dortmund am 1. September Samstag nicht in einen Ausnahmezustand versetzt. Die Freude darüber war auf antifaschistischer Seite natürlich groß. Das Verbot der Nazi-Demo trieb aber auch gleich wieder seltsame Blüten. Denn alle möglichen antifaschistisch Aktiven schrieben sich diesen Erfolg gleich auf ihre Fahne. Sei es nun das Bündnis Dortmund stellt sich quer oder der Dortmunder Oberbürgermeister Sirau. Tatsächlich konnte die Nazi-Demo aber nur durch Hilfe von auswärts verhindert werden. Und zwar durch das Eingreifen des nordrhein-westfälischen Innenministers Jäger. Dieser hatte eine Woche vor dem geplanten Aufmarsch die rechte Kameradschaft Nationaler Widerstand Dortmund verboten. Und aus deren Reihen war die Demonstration angemeldet. So war es dann dem Dortmunder Polizeipräsidenten möglich, die Demonstration zu verbieten. Und dieser neue Dortmunder Polizeipräsident war im Gegensatz zu seinem Vorgänger auch in der Lage, eine Verbotsbegründung zu verfassen, die vor Gericht nicht anfechtbar war. Und so fiel der sogenannte Nationale Antikriegstag in diesem Jahr aus. Der in Hörde geplante Aufzug der Rechten fand nicht statt. Tausende von Polizisten konnten sich über einen frühen Feierabend freuen. Darüber hinaus profitierten noch viele weitere Menschen von dem Demoverbot. Nicht nur die Hörder Geschäftsleute, deren Stadtteil dann doch nicht abgesperrt wurde. Auch arme Menschen, von denen es in Dortmund ja leider mehr als genug gibt, profitierten von dem Verbot. Denn durch den ausgefallenen Großeinsatz der Polizei war jede Menge Verpflegung übrig. Diese wurde noch am Samstag an soziale Einrichtungen in der Stadt gespendet.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Und ich freue mich, dass Sie immer noch da sind. Ich begrüße auch unsere neuen zugekommenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie dran.
Dank NRW-Innenminister Jäger ist die Nazi-Gruppierung Nationaler Widerstand Dortmund verboten worden. Und die Nazi-Demo zum sogenannten Nationalen Antikriegstag durfte nicht stattfinden. Damit ist aber noch lange nicht alles in Ordnung in Dortmund. Ganz im Gegenteil. Am 23. August berichteten die Medien morgens über das Verbot mehrerer rechter Kameradschaften in NRW. Wie schon erwähnt, auf Initiative der Landesregierung. Die Freude auf antifaschistischer Seite erhielt aber umgehend einen Dämpfer. Denn am Nachmittag desselben Tages wurde das schon seit Monaten geplante Antifa-Camp in Dortmund verboten. Möglicherweise war die Dortmunder Stadtregierung dabei ja, ganz im Sinne der Extremismus-Theorie, auf Ausgewogenheit bedacht. Extrem ist nach dieser Theorie immer schlimm und muss unterbunden werden, egal ob links- oder rechtsextrem. Und da die Landesregierung die Aktivitäten von rechts unterbunden hatte, hat sich die Dortmunder Stadtregierung möglicherweise im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit darum gekümmert, die Aktivitäten von Linken zu unterbinden. Das ist natürlich reine Spekulation. Wir wissen nicht, welche Gründe wirklich zur Verhinderung des Antifa-Camps in Dortmund geführt haben. Dass so ein Camp möglicherweise auch gewaltbereite Menschen anzieht und die Organisatoren des Camps dies auch nicht ausschließen konnten, dürften jedenfalls kein Grund für ein Verbot sein. Denn sonst dürfte hier nicht ein einziges Fußballspiel mehr stattfinden. Regelmäßig kommt es im Umfeld von Fußballspielen zu Randale, Sachbeschädigungen und Schlägereien. Regelmäßig versucht ein Großaufgebot der Polizei, die sogenannten Fußballfans unter Kontrolle zu halten. Da regt sich aber niemand drüber auf. Ursprünglich sollte das Antifa-Camp in Dorstfeld stattfinden, um den Nazis dort zu zeigen, dass Dorstfeld nicht ihr Stadtteil ist. Es gab sogar schon einen Mietvertrag mit dem Revierpark Wischlingen. Auf Intervention von Stadt und Polizei kündigte der Revierpark jedoch diesen Mietvertrag wieder. Mit der Begründung, dass Nazis sich provoziert fühlen könnten, unterband die Stadt das Antifa-Camp. Das Camp könne nicht vor diesen Nazis geschützt werden. Eine Bankrotterklärung. Nazi-Demos werden durchgesetzt, egal wie viele Polizisten dafür nötig sind. Und antifaschistische Aktionen werden unterbunden. Das Camp fand trotzdem statt, und zwar in Mülheim. In Mülheim gibt es im Gegensatz zu Dortmund ein relativ großes autonomes Jugendzentrum. Dort war Platz für die zahlreichen von auswärts angereisten Reisekader, wie unser OB sie nannte. Und Mülheim wurde von diesen Antifaschisten auch nicht in Schutt und Asche gelegt. Die von den Camp-Organisatoren geplanten Veranstaltungen wurden so weit wie möglich durchgeführt. Es gab zahlreiche Veranstaltungen in Dortmund, zum Beispiel zu dem Pogrom vor 20 Jahren in Rostock-Lichtenhagen und zu den Morden des NSU. Aber auch bei den Veranstaltungen warfen die Dortmunder Verantwortlichen den Organisatoren, wo es möglich war, noch Knüppel zwischen die Beine. So wurde zum Beispiel ein antifaschistischer Stadtrundgang verboten. Auch auf der Kulturinsel am Phoenixsee sollte eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Ehemalige Höscharbeiter sollten dort berichten und eine Gedenktafel wegen des NS-Zwangsarbeiterlagers auf dem Höschgelände sollte angebracht werden. Die Kulturinsel durfte allerdings nicht betreten werden. Denn plötzlich fiel den Verantwortlichen auf, dass die Kulturinsel nicht über ausreichende Rettungswege verfügt. Während das Antifa-Camp nach Mülheim ausweichen musste, gab es trotzdem zahlreiche Veranstaltungen des Camps in Dortmund. Auch ein Antifa-Radio per Internetstream gab es in der Woche. Das Radio hat über die Veranstaltungen und Vorgänge in Dortmund berichtet. Einige Beiträge können bei freie-radios.net heruntergeladen werden. Sie hören gleich Auszüge aus einem Interview mit Ludwig Baumann. Ludwig Baumann, mittlerweile über 90 Jahre alt, ist der letzte noch lebende Deserteur der deutschen Wehrmacht. Er berichtete am Schießplatz Buschei in Scharnhorst über die dort während des Krieges erfolgten Erschießungen von Wehrmachtsangehörigen.
Deine Entscheidung war desertieren. Warum?
Also das ist immer eine ganz schwere Frage.
Ja.
Man ist ja immer dabei, seine Geschichte zu glorifizieren. Und das möchte ich nicht. Aber ich habe mich natürlich auch geehrt. Ich habe meine Akte gefunden. Ich war ja zum Tode verurteilt, 10 Monate Todeszelle, jahrelang im KZ und im Strafbataillon und habe als einer der wenigen überlebt. Warum? Also ein Schlüsselerlebnis war für mich der Krieg gegen die Sowjetunion. Wir hatten ja immer Siegesmeldungen und vor den Filmen wurden ja immer diese Siegesmeldungen gezeigt. Und die wurden gezeigt an der Front, in der Heimat und auch in Frankreich, wo ich war. Und da sahen wir diese riesigen Kesselschlachten, in jedem Kessel Hunderttausende, Kiew, Charkow bis nach Moskau. Und das war Spätsommer und dann kam der frühe russische Winter mit 40 Grad unter Null und wir hatten gerade vorher noch gesehen, mit einfachen Soldatenuniformen lagen sie da zu Hunderttausenden und dann 40 Grad unter Null, wo man sich ausrechnen konnte, die müssen alle verhungern und erfrieren. Und dann liefen große Kleidersammlung in der Heimat, aber nicht, sondern für die deutschen Soldaten, die ja auch dann da zum Teil erfroren sind. Und Kurt Oldenburg und ich uns gesagt, diesen Krieg wollen wir nicht mehr mitmachen. Wir wollen die Verbrechen nicht begehen und wir wollen ganz einfach leben. Das denke ich so, da kann ich mich dran erinnern, dass das so war.
Was dir dann ja glücklicherweise auch noch etliche Jahrzehnte geglückt ist und ja auch noch ganz gut glückt mit dem Leben. Also ich kriege dich regelmäßig mit, bist auch in Hamburg oft für das Deserteursdenkmal. Was ich noch, also wenn du da vielleicht kurz was zu sagen magst, wie erscheint dir das, wenn du dieses ganze Gerangel um ein Antifa-Camp wird nicht zugelassen, weil es nicht politisch ist, gleichzeitig können Nazis marschieren, ich weiß nicht, Bad Nenndorf vor wenigen Wochen, wo die antifaschistische Gegendemonstration abgesagt werden musste, weil die Auflagen, die die Polizei gestellt hat, finanziell gar nicht zu erfüllen waren. Was macht dir das für ein Gefühl, so nach 2002, der Erfolg, endlich die Unrechtsurteile zurückgenommen und das jetzt zu sehen?
Also das ist so ein Skandal, das erschüttert mich, aber das sind wir ja gewohnt. Nicht?
Ja.
Ich denke, wir müssen weiterkämpfen. Was man erreicht hat, hat man nicht für immer erreicht. Alles das, was man erreicht hat, kann man auch wieder verlieren, wenn die politischen Verhältnisse sich ändern. Und es ist ja noch gar nicht ausgemacht, wo das bei uns lang geht. Also wir haben die Aufgabe, weiterzukämpfen gegen den Krieg, gegen den Faschismus, für eine Welt eben für Gerechtigkeit, für das Leben, für den Frieden.
Dass das Antifa-Camp in Dortmund nicht stattfinden konnte, wurde von vielen Seiten kritisiert. Diese Kritik hat Obi Sierau durch die Stellungnahme eines sogenannten Experten beantworten lassen. Diese Stellungnahme bot dann wiederum auch reichlich Anlass zur Kritik. Und nach knapp 2 Wochen war dieser Text dann auch schon wieder von der städtischen Internetseite verschwunden. Mehr dazu jetzt in einem Interview des Freien Senderkombinat Hamburg vom 31. August.
Der Bürgermeister hat irgendwie beim Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld ein Gutachten angefordert, ob es in Dortmund ein Antifa-Camp braucht oder nicht.
Unter welchem Gesichtspunkt? Der Konfliktfreiheit oder der Gewaltfreiheit oder der Forschung?
Im Rahmen dieser ganzen Extremismusdiskussion, die macht es halt total auf. Ja. Also es stehen wirklich so Fragen da drin, ja, wo man eigentlich glaubt, das kann alles nicht so richtig wahr sein. Also das Gutachten zum Ende hin wirft dann die Frage auf, die Antifaschisten müssen die Frage beantworten, ob sie ernsthaft den Rechtsextremismus oder doch den Staat bekämpfen wollen. Also das ist tatsächlich so irgendwie, hier ist eine Stimmung, wo irgendwie ganz klar ist, der SPD-Gewerkschaftsklüngel sagt, wir wissen, wie Antifaschismus geht. Also das sagt auch dieser Bürgermeister ständig, wir wissen, wie Antifaschismus geht. Ja. Es gab eine Aktion bei der Eröffnung des Friedensfestes, wo eben das Antifa-Camp nochmal aufgetreten ist und deutlich gemacht hat, so uns wird hier der Ort verweigert. Ja. Und dieser Bürgermeister stellt sich dann hin und sagt, dass er irgendwie tatsächlich ja auch erfreut ist, dass Leute Bildungsreisen nach Dortmund machen, um zu lernen, wie Antifaschismus geht, aber bitte nicht so.
Aber also es ist ja auf der einen Seite, es ist ja zum Schreien schrecklich komisch, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr bedrückend. Denn wenn Politik sich auf pseudowissenschaftliche Expertisen stützen muss, ist es ja auch ein Zeichen von politischer Verkommenheit oder Unfähigkeit oder was immer das ist, dass es einen schaudert. Plus dann der Überleitung, dass wir in so einer Extremismusdebatte ja tatsächlich sind. Also es sind alles irgendwie Feinde der Demokratie, Feinde der Ordnung, Feinde der Sauberkeit. Also das ist tatsächlich eine rechte Sozialdemokratie at its best tatsächlich am Ende wieder. Was einer schauert, wenn man dann gleichzeitig, wie du das ja schilderst, zur Kenntnis nimmt, wie schlimm die Situation ist. Sind ja nicht nur offensichtlich nur irgendwie zugereisten Nazi-Bratzbirnen, die einmal im Jahr von A nach B laufen wollen, sondern es ist ja eine tatsächlich lebendige, faschistische Kultur mit Hegemonie und gewalttätigen Auswüchsen, so, die ja schon lange die Ordnung stört. Und dass dann diejenigen, die das benennen, als die eigentlichen Feinde gesehen werden, weil es jetzt auffliegt. Und da sind ja schon mehrere Stufen der Eskalation, des Untergangs sind ja schon vollzogen, möchte man aus der Ferne fast sagen.
Ja, das ist die Realität und sie wird noch übertroffen. Also ich meine, es ist inzwischen so, dass selbst diese pseudowissenschaftliche Expertise in ihrer Argumentationsweise schon den totalen Kniefall irgendwie vor der Tatsache, dass es hier eben eine rechtsnationale faschistische Meinungshoheit gibt. Also es wird sozusagen als Erfolg gefeiert, dass während der letzten Antikriegsdemo, also die die wird auch überhaupt nicht mehr kommentiert, als irgendwie die Nazis haben sich da was genommen oder so, sondern dass es halt die Dortmunder Antikriegsdemo ist, im Dortmunder Sprech und auch in diesem Expertisensprech sozusagen eine Nazi-Veranstaltung. So, also völlig klar als Gesetz und es wird als Erfolg gefeiert, dass letztes Jahr Nazis nicht auf ihren Platz kamen. Also weißt du, es werden noch Anführungszeichen drumherum gesetzt, aber es wird schon von ihren Plätzen auch geredet.
Es ist schon ein echtes, mit mehrfaches Zurückweichen passiert über die Zeit, dass also eine selbst aufgelegte Defensive, ja, ganz klar.
Ja, also in dieser Expertise wird dann auch festgestellt, der Rechtsextremismus hat sich nicht erledigt, im Gegenteil, er wird sich neu aufstellen, also jetzt auch nochmal in Bezug auf die Verbote. Er wird sich neu aufstellen und wie das erfolgt, ob in Dorfeld, also Dortmunder Stadtteil oder woanders, ist völlig offen. Dortmund erlebte bereits in den letzten Monaten wieder viele Gewalttaten von rechtsextremer Seite. Sie lassen sich als Ausdruck rechtsextremer Schwäche vor Ort interpretieren und könnten nochmal zunehmen.
Bitte was?
Ja, Also, weißt du, sie haben hier den
Rücken. Er beißt nur, aber er bellt nicht.
Und das wird dann als Schwäche umfunktioniert oder umdefiniert.
Hat da einer das Lied der Ärzte nicht verstanden oder was? Also, das ist doch absurd. Also, mal ehrlich, wo sind wir hier?
Ja, das ist Dortmund.
Das
ja.
ist Dortmund und das ist die Uni Bielefeld mit wissenschaftlicher Konfliktforschung. Meine Fresse.
Genau, und also noch ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter, wird aber zum nächsten Semester Professor an der Uni Dortmund.
Das komplette Interview finden Sie im Internet auf freieradios.net. Und noch ein Nachtrag zum Nationalen Antikriegstag des letzten Jahres. In Bad Neuenahr hatte ein Blogger einen Strafbefehl erhalten, weil er auf seinem Internetblog die Alerta-Seite bzw. deren Blockadeaufruf verlinkt hatte. Er ging in Berufung und das Berufungsverfahren endete mittlerweile mit einem Freispruch. Und jetzt die Ärzte.
Du bist wirklich saudumm, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich. Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit.
Das war's dann mal wieder für heute mit Radio Brennnessel im Sozialradio. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Dohm und ich, Evelyn Böhm. Tipps, Links und Termine finden Sie wie immer und auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio oder fragen Sie die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Tschüss, bis zum nächsten Monat.
Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, 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 Arschloch!